einen Satz gehört von einem Menschen, der kein Christ ist, aber der Satz ist dennoch richtig. Die meisten Leute sterben mit 20, beerdigt werden sie mit 70. Das heißt also, von ihnen geht nichts aus, das sind keine Wirkungen, das ist eigentlich kein gelebtes Leben. Und das ist das Tragische, wenn man am Leben vorbei lebt, zwar biologisch, sogar geistlich am Leben ist, aber dieses Leben seine Bestimmung verfehlt. Wenn es nicht den Zweck erreicht, zu dem jeder ganz speziell auf diese Welt gekommen ist. Und das ist eine Frage, mit der ich mich ständig beschäftigen muss, weil ich sie dauernd höre. Nämlich den Satz, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wer ein Wortstudium macht, so wie ich es gemacht habe, der wird feststellen, dass es eine Menge verschiedener griechischer Ausdrücke gibt zu dem Komplex Erwählung und Berufung. Und immer wenn das Nomen, also das Hauptwort, verwendet wird, ist immer das Wirken Gottes gemeint. Es werden auch Verben benutzt und Partizipialkonstruktionen, das ist im Griechischen sehr beliebt. Aber immer wenn das Nomen auftaucht, dann ist das Wirken Gottes gemeint. Und der Begriff der Berufung wird für zwei große Bereiche verwendet. Das eine ist die Berufung zum Christsein. Da wird der Ausdruck Berufung und auch Erwählung gebraucht. Ihr seid ein erwähltes Geschlecht. Und diese Erwählung kann man an zwei Gruppen oder Personen sehr gut sehen. Das ist einmal, Israel ist Gottes erwähltes Werkzeug, das einem bestimmten Ziel dienen soll, nämlich dem Ziel, vor den Heidenvölkern der Welt zu demonstrieren, wer Gott ist und wie man mit Gott lebt. Das war die erklärte Absicht Gottes und wir wissen, Israel ist daran gescheitert. Das zweite Werkzeug, das erwählte Werkzeug, an dem man sehen kann, wie er das Ziel erreicht hat, ist der Völkerapostel Paulus, der in seinem Damaskus-Erlebnis nicht nur bekehrt wurde, sondern gleichzeitig auch den Auftrag erhielt, das Evangelium weiterzugeben. Also hier fallen Bekehrung und Beauftragung zusammen. Bei den meisten Leuten ist das getrennt. Wenn der Ausdruck Wille oder Ratschluss Gottes verwendet wird, dann ist es immer etwas, das unumstößlich ist. Also das ist sicherer als das sogenannte Amen in der Kirche. Ja? Da, bei diesem Ausdruck Wille oder Ratschluss, da ist etwas Unumstößliches, etwas Unumkehrbares gemeint, etwas, das nicht so und auch anders sein könnte. Und das wird für zwei Bereiche verwendet, der unumstößliche Ratschluss Gottes einmal für den Heilsplan, also das, was er schon ersonnen hatte, bevor die Welt überhaupt existierte. Ja? Es heißt von Jesus, dass er das geschlachtete Lamm war vor der Grundlegung der Welt. Also Gott hatte seinen Erlösungsplan fertig, da gab es noch keine Welt, da gab es noch keine Menschen und die konnten auch noch nicht sündigen. Er hatte die Lösung, bevor das Problem existierte. Er hatte die Lösung, bevor das Problem existierte. Und der zweite Bereich, für den der Ausdruck Wille oder Ratschluss Gottes verwendet wird, ist ethisch gefasst. Das heißt, wie wir leben sollen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung beispielsweise. Also dass die Moral des Christen, der Lebensstil des Christen, die Werte, die ein Christ hat, das wird mit Willen Gottes gefüllt. Sodass also eigentlich die Frage verkehrt ist, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Weil der ist bereits geklärt. Der steht in diesem Buch. Das ist der Wille Gottes. Nun, ich verzeihe den Leuten, die diese unrichtige Formulierung verwenden, die sind ja nicht so pingelig, aber was wir eigentlich meinen, ist die Führung Gottes. Wie aus diesen Werten, die er geoffenbart hat, sich jetzt mein spezieller Lebensweg ereignet. Und es ist besser dafür, den Ausdruck Führung Gottes zu gebrauchen. Aber da das halt so verwendet wird und so eingeführt ist, rede ich auch von persönlichem Willen Gottes und persönlicher Berufung. An wem kann man das sehen? Zunächst einmal an den Propheten im Alten Testament. Kein Prophet des Alten Testamentes hat sich für den Beruf beworben. Keiner. Sie sind von Gott ausgesucht worden und sehr häufig bereits vor ihrer Geburt. Kann man nachlesen bei den verschiedenen Prophetenberufungen, sofern überhaupt darüber mehr berichtet ist. Manchmal heißt es ja nur, und das Wort des Herrn geschah zu dem und jenem, und dann fing er an zu prophezeien. Aber wo wir ein bisschen mehr Informationen haben, sehen wir, diese Wahl Gottes hat er sehr häufig bereits getroffen, bevor dieser Mensch existierte. Das ist das eine. Dann natürlich, wo man das sehen kann, am größten Propheten des Alten Testaments überhaupt, und das ist Mose. Mose wurde von Gott gewählt zum Befreier Israels. Da konnte er das noch nicht entscheiden, da hatte er noch keine Ahnung davon. Und da musste Gott selbst ihn schützen vor den Anschlägen Pharaos, der ja dann ironischerweise auch von der Tochter des Pharao entdeckt wurde und die leibliche Mutter hat ihn aufgezogen. Gott kann sehr ironisch sein. Gut, er ist der Befreier Israels geworden. Diese Berufung war schon fest, bevor er es entdeckte. Irgendwann entdeckte er es, dann hat er es versaut dadurch, dass er es in eigener Kraft machen wollte. Er hat 40 Jahre Nachhilfeunterricht bekommen bei seinem Schwiegervater Jethro in der Wüste und dann fing es endlich an. So, wo kann man das noch sehen? Bei der Berufung des Paulus, das hatte ich schon gesagt, auch er ist als auserwähltes Werkzeug Gottes vor Königen und Völkern von diesem Gott zu zeugen, vor seiner Geburt ausgewählt worden. Die Texte verraten das. Und dann natürlich, last not least, Jesus beruft Jünger und aus diesen Jüngern nochmal 12, die in besonderer Weise um ihn sein sollen, die sein Leben buchstäblich teilen. Das heißt, mit ihm durch die Lande ziehen, das Essen, was er isst, dort eingeladen sind, wo er eingeladen ist, da schlafen, wo er schläft, sein Leben buchstäblich teilen. Und diese Wahl war eine so außergewöhnliche, dass Jesus davor fastete und in der Nacht betete und dann aus den Jüngern, die bereits existierten, diese 12 wählte. So, das sind so ein paar Hinweise, die wir in der Bibel haben, dass es so etwas wie eine persönliche Berufung oder einen persönlichen Willen Gottes, wenn man so will, gibt. Ein Freund von mir, Burkhard Weber, evangelischer Pfarrer, der unterscheidet zwischen der allgemeinen Berufung und der speziellen Berufung. Die allgemeine Berufung ist, jeder soll Christ sein. Das ist die allgemeine Berufung. Das ist das, wofür das Wort berufen oder erwählt auch gebraucht wird, überwiegend im Neuen Testament. Die spezielle Berufung, das wäre dann das, werde Bäcker in Bagdad und Bagdad. Also das wäre die spezielle Berufung. Ja, oder er unterscheidet zwischen der äußeren Berufung und der inneren Berufung. Die äußere Berufung, die gestaltet sich aus meinem Persönlichkeitsprofil, meinen Gaben, meinen Fähigkeiten, meinen Neigungen. Das ist das alles, was man sehen kann, was man nachweisen kann. Deswegen wird es äußere Berufung genannt. Die innere Berufung ist das Berufungserlebnis oder die Berufungserfahrung. Und in der Regel entwickelt sie sich. Das heißt, während wir leben, treu dem Herrn sind, das tun, was wir nach seinem Willen tun sollen und aus seinem Buch wissen, Zug um Zug, Schritt um Schritt, Stein um Stein, enthüllt sich dieser spezielle Wille oder diese spezielle Berufung. Das ist der Normalfall. Es gibt es aber auch, dass in einem einzigen Moment einem Menschen klar wird, dafür bin ich auf diese Welt gekommen. Ich habe eine Bibelschulausbildung gemacht in Seeheim bei Darmstadt. Und das war eine Bibelschule, die von amerikanischen und kanadischen Missionaren in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet worden war. Die Frau, die Amerikanerin, die die praktischen Fächer unterrichtete, Bibelstudienmethoden, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Predigtlehre, sowas alles, die hat sich mit 6 bekehrt und mit 9 ihre Berufung gehabt. Sie wusste mit 9 Jahren, dass sie als Missionarin nach Deutschland gehen wird. Und dann hat es über 30 Jahre gedauert, bis es sich erfüllte. Also was bedeutet das, ja, unter solch einem Bewusstsein zu leben? Ich weiß, mit 9, ich werde Missionar, und dann denkst du, wann ist es endlich soweit? Ja, und dann verkauft sie Bibelschulmaterial und dann verkauft sie Kinderschulungsmaterial und dann hält sie Bibelstunden in Gemeinden und so weiter. Und in dieser Folge, während sie das tut, in den über 30 Jahren entwickelt es sich dann so, schließlich lernt sie die Greater European Mission kennen, die sie dann anfragt, könntest du dir vorstellen, Bibelschullehrerin in Deutschland zu sein, und dann landet sie endlich dort. Ja? Also der Weg hin zu der Entdeckung und der Realisation der persönlichen Berufung ist in der Regel ein Prozess, kann aber auch sehr punktuell sein. In einem einzigen Moment erkennt man das, aber auch dann kann es dauern, bis man da endlich angekommen ist. Im Jahr 1995, im Ring missionarischer Jugendbewegung, zu der die Bibelschule Kirchberg gehört hat, der ich 16 Jahre als Lehrer gedient habe, wir hatten eine Veranstaltung mit einem Mann, der heißt Siegfried Buchholz. Siegfried Buchholz war Direktor bei BASF in Österreich und hat sich in Amerika bekehrt, nicht in Deutschland. Da gab es zu wenig Zeugnis über den Glauben. In Amerika wimmelt es davon. Da war das irgendwie besser in Amerika. Und der hat gesagt, das ist ein interessanter Satz, der hat gesagt, wissen Sie, wenn Sie Ihre Berufung in Ihrem Beruf leben können, machen Sie das. Wenn Sie Ihre Berufung nicht in Ihrem Beruf leben können, nehmen Sie möglichst einen hochbezahlten Beruf und leben Sie Ihre Berufung woanders. Ja, also ein kluger Vorschlag. Das waren so ein paar Hinweise aus der Bibel, aus ein paar streiflichtartigen Dingen, die ich hier so zusammengetragen habe. Aber ich will am lebenden Objekt, und das bin diesmal ich selber, demonstrieren, wie ist das gekommen? Wie setzt sich das zusammen? Ich habe als Kind schon immer eine Vorliebe für Sprache gehabt, und zwar die deutsche, die wir ja inzwischen ziemlich verhunzt haben, weil wir sie kaum noch sprechen. Wow, ey und boah, reicht ja, ja, diese drei Ausdrücke, um sich verständlich zu machen. Aber es gibt noch ein paar mehr Wörter. Und es gibt sehr unterscheidbare Wörter, also die auch Emotionen sehr differenziert ausdrücken. Das alles gibt es, aber das steht im Duden. Die wenigsten Leute gebrauchen das heutzutage noch. Aber ich habe früh schon ein Interesse an Sprache bekommen und mein Vater hat unfreiwillig dafür gesorgt. Er war nicht besonders gebildet, das ist, mag ein Mangel sein, aber das hat mit seinem Lebenshintergrund was zu tun. Ich weiß noch, jedenfalls war ich 9 Jahre alt, lag fieberkrank im Bett, konnte nicht zur Schule, die sowieso langweilig war, lag in dem Bett und sagte, Vater, geh in eine Buchhandlung, kauf mir ein Buch. Und er ging dorthin. Und nun schnallt euch an. Das, was er mir kaufte, war Goethes Faust. Ich habe als 9-Jähriger das Buch gelesen, auf der Stelle die Problematik verstanden und mich selber in diesem Ganzen bei Heinrich wiederentdeckt, mit 9 Jahren. So, also das war mein Interesse an Sprache, ist dann geweckt worden. Ich habe dann Sprachphilosophie selber gelesen, Dilthey und andere Leute, wahnsinnig interessant, aber ziemlich unbrauchbar. Aber es regt den Verstand an, es regt die Sprache an. So, das hat mir immer Spaß gemacht. Dann ereilte mich das Schicksal, dass Leute vom Staatstheater in Braunschweig durch die Braunschweiger Schulen gingen, auf der Suche nach 2 Jungs, die Pagen sein könnten in William Shakespeares Schauspiel »Wie es euch gefällt«. Das war eine Gesangs- und Sprechrolle. In meiner Schule sind sie fündig geworden, haben in einer Parallelklasse von mir einen gefunden und mich. So kam ich ans Staatstheater nach Braunschweig mit einer Gesangs- und Sprechrolle. Das habe ich 200 Mal gemacht, 200 Mal bin ich aufgetreten in »Wie es euch gefällt«. Im 5. Akt, so ziemlich am Schluss, kam das vor. Deswegen kannte ich dann bei den 200 Malen auch die Rollen aller anderen. Die habe ich ja so oft gehört, die hätte ich ihnen zusufflieren können, weil ich sie auch kannte. Mit 10, 11 damals. So, also das ist das, was mich geprägt hat, Sprache, auch Schauspiel, Darstellung. Ich habe nie Ängste gehabt, öffentlich zu reden, je mehr, desto besser. Ich habe einmal Bücher verkauft vor 4000 Leuten, das war richtig, das war ein orgiastisches Erlebnis. Also je mehr, desto besser. Ich habe keine Ängste, was das angeht. Ich rede gerne, ich rede viel, ich habe irgendwann angefangen und nie wieder aufgehört. So wird man Redner. So, als ich dann in einer Veranstaltung im Jahr 1970 eine sogenannte Bekehrung, das ist viel komplizierter bei mir, aber machen wir es mal einfach. Bei einer Billy Graham Evangelisation in der Dortmunder Westfalenhalle mich bekehrte und dann in eine bibeltreue Gemeinde geriet, habe ich von Anfang an gepredigt und Bibelstunden gehalten. Von einem Moment auf den anderen. Der Hintergrund war, ich hatte in einer Fachbuchhandlung für evangelische Theologie meine Ausbildung zum Buchhändler gemacht und habe Hunderte von theologischen Werken gelesen und auf der Stelle verstanden, egal wer es war. So, das ist mein Hintergrund. So, das heißt, das sind so die Komponenten, wenn wir von der äußeren Berufung reden, die verschiedenen Komponenten, die meinen Weg geprägt haben. Jetzt sagen wir aber, es gibt ja noch das innere Erlebnis, das dazu kommt. Das innere Erlebnis war ziemlich wuchtig. Es war nämlich um das Jahr 1980 herum, als ich in einer persönlichen stillen Zeit, ich glaube, es war sogar morgens, es war nicht so still, weil ich es nicht so still liebe, ich bin ein lauter Mensch, brülle vor meinem Gott und sonst was, das mache ich nur hier nicht, damit die Leute nicht erschrecken. Aber bei mir geht es laut zu, bei Bernd auch, das freut mich immer. Dann können wir uns gegenseitig anstacheln. Also jedenfalls war es eine stille, laute Zeit und in meinem Innern tauchte ein Satz auf, lass alles zurück und geh dorthin, wohin ich dich führen werde. Nun war ich 15 Jahre Buchhändler, habe in einer kleinen Buchhandlung gearbeitet, in einer kleinen, wo wir 3 Millionen Umsatz im Jahr gemacht haben, weil jeder so gearbeitet hat, als gehörte ihm der Laden. Wir haben alle selbstständig gearbeitet. Und da tauchte das auf. Dann war ich mit einer Bibelschule verbunden. Da bin ich zu einer Konferenz gefahren. Und da war George Peters. George Peters ist Missionstheologe, in Russland geboren, deutscher Hintergrund, nach Amerika emigriert, hat 40 Jahre Missionswissenschaften in Pasadena unterrichtet und die Missionsschule in Korntal gegründet, die jetzt Extension Center von der Columbia University ist. Das ist der Mann. Der hielt bei der Konferenz die Vorträge und interessanterweise über das Buch Jona. Und dann sagte er, wissen Sie, Jona war zu einem bestimmten Zeitpunkt definitiv am verkehrten Platz. Wissen Sie, dass Sie am richtigen sind? War die Frage, die er der Versammlung stellte. Dann hat er als nächstes gesagt, wie viele von Ihnen sind über 70? Waren das so circa ein Viertel, die Hand streckten? Dann sagte er, ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Vor 14 Tagen habe ich ein Ehepaar in die Mission ausgesandt, die waren 75. Mit anderen Worten, es gibt noch Hoffnung für Sie. Das war George Peters, der mich noch auch beeinflusst hat. Das war jetzt ein zweiter Baustein. Der erste, lass alles zurück und geh dorthin, wohin ich dich führen werde. Der zweite, bist du am richtigen Ort. Das war das. So, dann kamen 6 weitere Impulse dazu, sodass ich sage, mein inneres Erlebnis war ein 8-facher Ruf, wie mich Gott aus meinem Beruf herausgebracht hat. Ich habe dann gedacht, naja, wenn du jetzt in den sogenannten vollzeitlichen christlichen Dienst gehst, wohin gehst du denn dann? Nun, ich kannte Aktionen in jedes Haus, die tatsächlich das machen, nämlich das Evangelium in jedes Haus zu bringen. Kannte den Ehrenvorsitzenden damals, das war Peter Schneider, außerdem der beste deutsche Billy Graham-Übersetzer, den es je gegeben hat. Der war in Seoul bei einer Evangelisation mit Billy Graham und sagt, du, wir können uns in Düsseldorf treffen, ich mache da Zwischenstation, bevor ich nach Berlin fliege. Und dann saßen wir da zusammen und sagt er, was willst du essen? Habe ich gesagt, zahlst du das oder ich? Da hat er gesagt, ich zahle das. Da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich Filetsteak Stroganoff. Das ist schön teuer und schmeckt gut. Und dann sagt er, ja, wir suchen Leute und wir könnten dich gebrauchen. Ich sage, was mache ich denn bei AJH? Weil ich wusste ja, die verteilen christliche Schriften und versuchen mit den Leuten über den Glauben zu reden, da wo die wohnen, und sagte, ja, wir brauchen dich eigentlich für was anderes. Und zwar Statistik, habe ich gesagt, Himmelswillen, habe ich gesagt, definitiv das Verkehrte. Gut, sagte, dann hast du wenigstens gut gegessen. Also haben wir uns getrennt. Das nächste war OM, Operation Mobilisation. Ich weiß nicht, wem das was sagt, gibt es ein paar? Ja, denn das, okay. Also OM. Den habe ich geschrieben, postwendend, also die müssen sofort geantwortet haben, kam das Antwortschreiben zurück. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Da Sie über 30 sind und wir bei 30 den Schnitt machen, sind Sie hier am verkehrten Ort, aber der Herr wird Sie sicher führen, mit freundlichen Grüßen aus Moosbach, OM. So, das war das. Dann denke ich, was mache ich? Irgendwann habe ich aufgeräumt, was ich hasse. Immer noch fällt es mir schwer. Und in meiner Schublade waren so allerlei Papiere kreuz und quer und ein zerknittertes Prospektlein, Einladung zu einem Lobpreisseminar. Wir sind im Jahre 1980, 81, aus einem Lobpreisseminar mit Marion Warrington. Und da stand die Adresse natürlich drauf von Schloss Hurlach und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich kenne die nicht. Gut, Marion Warrington sagte mir was, weil sie ja den deutschen Lobpreis oder Lobpreis in Deutschland sehr gefördert hat. Und da habe ich gedacht, ich schreibe mal hin. Und ganz gegen die übliche Gewohnheit des Schlosses bekam ich sofort Post. Normalerweise ist man dort nicht so organisiert, aber es war eine Schweizerin, die den Brief schrieb. So, und die hat nicht nur den Brief geschrieben, sondern ein Fuder, so ein Paket von Unterlagen, was man alles bei Jugend mit einer Mission in Hurlach machen kann. Damals gab es dort auch noch eine Autowerkstatt, in der hätte ich auch arbeiten können. Wollte ich nicht. Aber was mich faszinierte an der ganzen Sache war, dass es 13 verschiedene Arbeitsbereiche gab und ich mich nicht festlegen musste im Voraus. Nun gab es eine kleine Tücke für mich. Und zwar die enge Pforte, die Jüngerschaftsschule heißt. Ich wollte keine Jüngerschaftsschule machen. Ich kannte das Neue Testament besser als die meisten Redner, die dort gedient hatten. Und ich habe gedacht, oh nee. Dann habe ich mit meinem Leiter damals, Larry Law, telefoniert und habe gesagt, du, für die Jüngerschaftsschule möchte ich nicht kommen, ich möchte Mitarbeiter werden. Ja, sagte aber, schau, die Jüngerschaftsschule ist deswegen sinnvoll, du lernst uns 6 Monate kennen. Ja? Vielleicht sind deine Vorstellungen ganz andere. Du merkst, wir passen gar nicht zusammen. So, dann können wir uns friedlich wieder trennen, anstatt wir verpflichten uns hier auf 2 Jahre und dann sagst du, Himmel, hier halte ich das überhaupt nicht aus, grauenhaft, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, weil ich es versprochen habe. Habe ich eingesehen, aber ich musste meine Wohnung kündigen, eine 3-Zimmer-Wohnung verschenken, weil lass alles zurück, hatte ich nicht verstanden, verkaufe, sondern verschenke. Verschenk meine 3-Zimmer-Wohnung, das ist gar nicht so einfach. Und ich wusste, es wird schwierig mit meinem Chef, weil wir ein eingespieltes Team waren in der Buchhandlung und extrem erfolgreich. Wir hatten ja eine Ladenfläche von circa 40 Quadratmetern, das ist nicht viel. Und da haben wir 3 Millionen Umsatz gemacht, Jahr für Jahr für Jahr. Ich wusste, das wird schwierig. Mein Chef war jung, 1 Jahr älter als ich und extrem erfolgreich, hatte aber von nichts eine Ahnung. Was zeigt, man muss keine Ahnung haben, um reich und erfolgreich zu sein. Das hat mir der demonstriert. Wir sind heute noch befreundet. Inzwischen ist er Multimillionär und macht mit einer einzigen Produktlinie 60 Millionen Umsatz, Jahr für Jahr für Jahr. 95% deutscher Eltern, die ein Mädchen haben, eine Tochter haben, kennen das Produkt aus seinem Haus, Prinzessin Lilifee. Damit macht er 60 Millionen Umsatz in jedem Jahr. Und er hat viele andere Sachen und viele Immobilien und was auch immer. Naja, damals hatte er das noch nicht, da hatte er nur ein paar Millionchen. Und dann sagte er ans Dieter, du bist doch so lange da, 8 Jahre, also da würde ich auch einen Föhn kriegen. Weißt du was, es gibt eine Kinderbuchmesse in Bologna, da fliegen wir nach Bologna und machen uns eine schöne Zeit. Und es gibt eine Kunstausstellung in New York, da wollte ich sowieso hin. Da fliegen wir nach New York, dann miete ich uns 2 Fahrräder und dann zeige ich dir New York per Fahrrad. Er hatte Geld und er war verrückt genug, das zu machen. So, ich hatte bis dahin meine 3-Zimmer-Wohnung leer. Die letzten 6 Wochen habe ich bei Leuten in der Gemeinde geschlafen, weil ich hatte nichts mehr. Da war nichts, gar nichts. So, und ich glaube, das war die Gnade Gottes, dass ich den Krempel bei Zeiten losgeworden war, denn sonst wäre ich auf einen Vorschlag von ihm reingefallen. Nachdem wir in einem seiner Restaurants gegessen hatten, in einem französischen Spezialitätenrestaurant, sagt der Grammy, das war der Spitzname, den er mir gegeben hat, sagt der Grammy, gibt es nicht irgendwas, wo du doch Interesse hast, dass du bei mir bleibst? Habe ich gesagt, nee. Da haben wir ja schon erörtert. Also ich habe die Wohnung aufgegeben und ich habe eine Berufung. Und dann sagt er, du bist sowas wie ein Aussteiger. Ich sage, so ähnlich. Ja, wie soll ich das dem sonst begreiflich machen, was eine göttliche Berufung ist? Und dann kam er mit dem Letzten und sagte, ich hatte damals 2600 D-Mark. Und 2600 D-Mark in 1980 von der Kaufkraft ist mindestens mal 2, wenn nicht mal 3 in Euro heutzutage. Nur, dass ihr das euch ein bisschen vorstellen könnt. Und dann sagt der Grammy, was würdest du sagen, wenn ich dir pro Monat netto 1000 mehr gebe? Da habe ich gesagt, Wolfgang, kauf dir davon viele schöne bunte Bücher. Und das konnte ich nur sagen, weil ich in einer leeren Wohnung saß. Also es ist sehr wichtig, auch den Weg, den Gott hat, peinlich genau einzuhalten. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich die Wohnung noch gehabt, hätte ich nämlich folgendermaßen gedacht. Gespart hast du sowieso nicht, du hast immer geprasst und das Geld verjubelt oder verschenkt, jedenfalls hast du nichts. Jetzt könnte ich ja bei 12 Monaten 12.000 sparen, gehe dann zur Jüngerschaftsschule, werde dann Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission und habe dann Geld. So, und ich weiß eins, hätte ich die Wohnung noch gehabt, hätte ich das Angebot angenommen, ich wäre dort nicht mehr weggekommen. Ja, deswegen die Weisheit Gottes, dass er mich drängte, du musst die Wohnung so schnell wie möglich loswerden. Ja, ich habe das dann alles verschenkt, zum Glück kriegte das alles einer, der hatte ein Engagement, interessanterweise auch Theater, ein Engagement in Hildesheim und saß in einer leeren Dreizimmerwohnung. Und dann habe ich gesagt, Raphael, der hieß Raphael Ortiz, kam von der Metropolitan Opera in New York, war hier in Deutschland. Ich sage, Raphael, alles, was ich habe, gehört dir. So. Und dann haben wir einen Pritschenwagen bei befreundetem Möbelgeschäft in Minden geordert und den ganzen Krempel nach Hildesheim schaffen lassen. So war das. Und dann bin ich bei Jugend mit einer Mission gelandet. Also, was wesentlich ist, was ich euch weitergeben möchte, was wesentlich ist, Berufung heißt nicht unbedingt vollzeitlicher christlicher Dienst. Berufung kann auch heißen, ich interessiere mich für Kinder und deswegen mache ich Kindergottesdienst oder halte Kinderstunden. Das ist meine bevorzugte Gruppe. Für ein Kind würde ich quer durch die Republik fahren. Ich nicht. Für einen Teenager ja, für ein Kind nicht. Ja, also es gibt unterschiedliche Berufungen oder Betonungen. Oder jemand sagt, ich lebe und sterbe für Obdachlose. Ich nicht. Ich lebe und sterbe für Multimillionäre. Nicht für Obdachlose. Ja? Meine bevorzugte Gruppe sind Teenager, junge Erwachsene und schöne und reiche und ganz schön reiche. Schweinereiche. Ja, die ich zum Glück auch erreiche. Zum Glück einige Möglichkeiten habe, ihnen ziemlich massiv das Evangelium zu sagen. Wer tut das sonst? Wer hat sonst Zutritt dazu? Ich schon. Gut, also sowas. Eine Berufung, also das ist sehr vielschichtig. Ja? Und es gab eine Zeit, wo man Berufung immer nur gleichsetzte mit vollzeitlicher christlicher Dienst. Zum Glück sind wir aus den Zeiten heraus. Ja? Und Leute haben gelernt, wenn ich an einem Arbeitsplatz meinen Glauben nicht verschweige, sondern ihn lebe. Das heißt nicht, dass ich alle 5 Minuten jemand eine christliche Klinke ans Bein schmatze. Aber das heißt, dass deutlich ist, ich bin Christ. Ja, damals, als ich an der Uni gearbeitet hatte, da hatte ich keine Berufung in dem Sinne. Aber dann habe ich zu meinen Arbeitskollegen gesagt, wenn die sagen, mir brummt der Schädel. Ich sage, hast du wieder gesoffen? Sagt sie, nee, das ist der Föhn. Ich sage, na gut, lass mich für dich beten. Selbst wenn es nicht funktioniert, hat es keine unguten Nebenwirkungen. Das kannst du von deren Tabletten nicht sagen. So, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Ja? Aber das habe ich damals schon gemacht. Also wir tun das, was wir tun können, bewegen uns da vorwärts und dann kristallisiert sich das heraus. Meistens so um das 30. Lebensjahr, das war sogar bei Jesus so. Ja, so meistens um den Dreh. Aber es gibt Frühberufene und Spätberufene. Wie gesagt, diese 75-Jährigen, die er dann noch ausgesandt hatte. Darauf zu achten. Aber welches Bewusstsein braucht man dazu? Und um dieses Bewusstsein geht's mir jetzt, ob du deine Berufung schon kennst oder nicht, ist jetzt nicht so entscheidend, sondern das, was davor kommt und was absolut notwendig ist. Ich hatte gesagt, Mutter Teresa, Mark Zuckerberg und Adolf Hitler hatten was gemeinsam. Ein Sendungsbewusstsein. Ein Sendungsbewusstsein sollte uns Christen besonders leicht fallen, weil im Johannesevangelium im 20. Kapitel steht, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus war mit dem Bewusstsein einer bestimmten Mission unterwegs, nämlich für diese Welt zu leiden, zu sterben, aufzuerstehen und vom Himmel triumphierend zu herrschen. Jetzt. Das war seine Mission. Das war sein Bewusstsein. Ja? Und er sagt, der Vater hat mich gesandt. So, ich sende euch. Und das bedeutet natürlich, dass auch wir als seine Nachfolger ein Bewusstsein, ein entsprechendes Bewusstsein brauchen. Und wenn ich mir das angucke, durch die Gemeinden, wo ich gefahren bin und gedient habe, ich würde sagen, 80%, vielleicht noch höher, der Christen haben kein Sendungsbewusstsein. Sondern sie leben wie Schütze Arsch vom letzten Glied. Das ist die traurige Wirklichkeit. Das, was Gott niemals vorgesehen hat. Er hat für jeden ein außergewöhnliches Leben. Ja? Wir sind so Originale wie jede Schneeflocke. Aus seiner Hand. Originale. Und deswegen brauchen wir dieses Bewusstsein. Und jetzt erzähle ich euch zum Abschluss noch eine Geschichte, die ich in vielen Seminaren erzählt habe, weil sie mich sehr beeinflusst hat. Das Jahr 2000 war für mich ein magisches Jahr. Viele haben gesagt, das wird ein magisches Jahr. Für mich war es das tatsächlich, weil ich dort in Amerika eine neue Entdeckung gemacht hatte. Ich habe erfolgreiches Christentum kennengelernt, hier in Deutschland nicht. Ja, ich will nicht sagen, dass es das hier nicht gibt, aber ich habe es hier nicht kennengelernt. In Amerika habe ich einen Ex-Senator kennengelernt, einen Multimillionär, Leute aus der Unterhaltungsindustrie, Leute, die Filme gedreht haben, die reichste Indianerin in Oklahoma und, bedeutende Leute, alles Christen und sehr erfolgreich und alle mit einem Sendungsbewusstsein. Dann gehe ich in eine Gemeinde und sehe da, damals gab es nur Hörkassetten, die einen Bandsalat produzierten, und sah da so ein Set, sehr unauffällig, von einem Mann, von dem ich noch nie gehört hatte, Peter Daniels. Habe ich gedacht, gut, ist ja alles so schön billig, kaufe ich. Habe ich gekauft, habe ich mir angehört und war elektrisiert und habe gedacht, das ist doch nicht die Possibility. Was war mit dem Mann? Der war 4 Wochen vorher in der Gemeinde gewesen, hatte ein Leiterschaftsseminar dort abgehalten und ich habe gedacht, wäre ich doch 4 Wochen vorher da gewesen, wäre ich gelenkig genug gewesen. Ich hätte mir in den Hintern gebissen, aber bin nicht so gelenkig. Ja? Und habe gedacht, was mache ich? Ich habe ihn angeschrieben. Der Mann war damals 200 Tage im Jahr unterwegs. Ich habe ihn angeschrieben und er hat persönlich geantwortet, nicht seine Sekretärin. Es waren zwar nur 2, 3 Sätze, aber die waren sehr bedeutungsvoll. Was ist mit Peter Daniels? Peter Daniels sagt von sich, er hatte 3 Väter und 4 Mütter. Und seit 4 Generationen sind seine Familie Sozialhilfeempfänger. Als er eingeschult werden sollte, mit 6 hatte er Diphtherie und war lernschwerfällig, sagen wir es mal so. Und die meisten an der Schule glaubten, er ist eben behindert. Seine Lehrerin Miss Phillips glaubte das nicht. Nachdem sie sich 2 Jahre mit ihm rumgeärgert hatte, hat sie ihn gepackt, geschüttelt und gesagt, Peter Daniels, du bist ein böser Junge, du wirst es niemals zu etwas bringen. Dieser Satz wurde zu einer self-fulfilling prophecy, zu einer Prophetie, die sich selbst erfüllt. Mit 26 Jahren konnte Peter Daniels weder lesen, noch buchstabieren, noch schreiben. Dann gab es eine Großevangelisation mit Billy Graham. Genauso wie damals in Dortmund 1970. Und er hörte das Evangelium und es sprach ihn an, er bekehrte sich. Und dann hörte er, ja jetzt wo du Christ bist, sollst du täglich die Bibel lesen. Der denkt, lesen? Was ist das? Er konnte es ja nicht. Und beten. Er sagt, beten? Wenn ich mich 5 Minuten konzentriere, kriege ich Kopfschmerzen. Aber er wusste, es ist wichtig für sein neues Leben. Und dann hat ein Zitat der Bibel aus alledem, was Billy Graham war, ja das Schnellfeuergewehr Gottes, der hat ja lauter Bibelstellen abgeschossen. Und ein Satz blieb besonders bei ihm hängen. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist entstanden. Und er hat gesagt, wenn das Alte vergangen ist, dann kann ich ja lesen lernen. Und er hatte eine sehr interessante Methode. Er hatte 3 Wörterbücher. 1 hatte er auf der Toilette, weil man da ja auch manchmal sitzen bleibt. Das 2. in seinem Schlafzimmer. Und das 3. trug er bei sich, wenn er unterwegs war. Und wenn er unterwegs war, quatschte er irgendwen an auf der Straße, tippte auf ein Wort und sagte, wie spricht man das aus und können Sie es mir bitte buchstabieren? Und da er ein skeptischer Mensch war, hat er zu dem gleichen Wort noch 2 weitere Passanten befragt. So hat er Lesen, Buchstabieren, Aussprache gelernt. Eine ziemlich aufwendige Methode. Als er es endlich konnte, hat er einen Heißhunger auf Bücher gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube, in einem Zeitraum von 2 Jahren 1300 Bücher gelesen. Kann man. Muss früh anfangen und schnell lesen. So. Und das, was er am meisten liebte, waren Biografien, also Lebensbeschreibungen. Und da hat eine ganz bestimmte Fragestellung hat ihn geleitet, egal was es war. Er las Leute, die im Sport bedeutsam waren, in der Politik bedeutsam waren, in der Geschichte bedeutsam waren, auch im Christentum bedeutsam waren, kreuz und quer. Aber eine Frage war es, die er immer hatte, was macht die Großen dieser Welt groß? Was lässt sie aus der Masse herausragen? Welche Faktoren sind da? Und dann hat er all diese Leute, von denen er gelesen hat, analysiert und ist dazu gekommen, erstens, sie hatten ein klares Ziel, ein Lebensziel. Zweitens, sie hatten wirksame Strategien. Wenn sie gemerkt haben, auf diesem Wege erreiche ich es nicht, dann haben sie nicht noch verrückter auf dem Weg weitergemacht, wie die meisten Christen in ihren Gebeten, die nichts taugen, sondern er hat einen anderen Anweg gewählt, um sein Ziel dennoch zu erreichen. Und er ist der Frage nachgegangen, wie kann man sich motivieren, wenn man nicht motiviert ist? Ja, er hat auch ein Buch darüber geschrieben, How to be motivated all the time. Das ist das Buch, das er geschrieben hat. Und er hat es also fertiggebracht, sich immer zu motivieren, auch wenn er nicht motiviert war, weil, um ein Ziel zu erreichen mit Strategien, man eine Dauermotivation braucht. Nicht nur, wenn man gut drauf ist und Bock hat, sondern auch, wenn einem nicht danach ist. Das war's. So, das sind die Sachen, die er gesehen hat. Und dann hat er gesagt, jetzt gibt's noch einen Faktor, der ist bei Leuten, die aus diesen ganzen Erfolgreichen nochmal herausragen. Und das war a sense of destiny. Einen Sinn für die Bestimmung, einen Sinn für die Bedeutungsschwere des Lebens. Und das haben Mutter Teresa, Mark Zuckerberg und Adolf Hitler gehabt. Ja, das hatten sie. Deswegen habe ich bewusst so sehr unterschiedliche Personen gewählt. Sie hatten alle ein Sendungsbewusstsein. Sie wussten alle, ich bin hier, um einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen. Ich spiele eine Rolle in Gottes Plan, die nur ich spielen kann und die er nur mir zugedacht hat und die er mir auf den Leib geschneidert hat, die zu mir passt. Das ist das Bewusstsein. So, und was ich mir wünsche und deswegen jedes Mal ziemlich geknickt bin, wenn ich das nicht entdecke, ist, wenn auch christliche Teenager und junge Erwachsene mehr durch das Leben schlurfen, als dass sie gehen und mehr geschoben werden, als dass sie selber gehen können. Was uns motiviert, was uns das Leben an den Hörnern packen lässt, um ein anderes Bild zu verwenden, ist dieses Sendungsbewusstsein. Und es ist verhältnismäßig einfach, es zu bekommen, weil ja Jesus gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Zeit damit zu verbringen, jetzt nicht, ich muss krampfhaft herausfinden, was ist Gottes Wille für mein Leben. Das wird sich ereignen. Noch wichtiger ist, wie bedeutsam ist mein Leben. Ich habe mit meinen Bibelschülern und Schülerinnen damals ein Experiment gemacht. Ich habe gesagt, stell dich auf die Beine und sage im Brustton deiner vollsten Überzeugung, es ist ein Segen, dass ich auf der Welt bin. 60-70% haben diesen Satz nicht sagen können. Die inneren Blockaden waren so stark, dass sie den Satz nicht herausgebracht haben. Da habe ich gesagt, was ist die Alternative? Willst du sagen, es ist ein Fluch, dass ich auf der Welt bin? Und da habe ich gesagt, schau, vielleicht hast du Lebensschrott, der dich behindert, weshalb du diesen Satz nicht mit Überzeugung sagen kannst, weshalb dein Mund zugenäht ist und deine Seele und dein Herz. Tu alles, egal was, renn auf jedes Seelsorgeseminar, lass dich bebeten, bis du kahlhäuptig bist, dir so oft die Hände auflegen, bis du Glatze hast, was immer. Weil es nichts Bedeutsameres gibt als diesen Sense of Destiny. Im Business, bei Nichtchristen, sagen die Leute, was würden sie tun? Wofür brennen sie? Was würden sie tun, selbst wenn sie Geld dafür bezahlen müssten? Und meine Antwort ist, selbst wenn ich Geld dafür bezahlen müsste und Gott hat mich ernst genommen und ich kreuz und quer durch die Republik fahren müsste, um zu einem einzigen Teenager zu gelangen, ich mache es. Das ist meine Berufung. Meine Berufung ist nicht, dass ich predige, natürlich sage ich Wahrheiten, aber meine Berufung ist, dass ich Menschen verändere, dass ich ein Instrument der Veränderung bin. Und die Veränderung, die wichtigste Veränderung, die es gibt, beginnt im Kopf und dringt ins Herz. Und wenn sie unsere ganze Persönlichkeit durchdrungen hat, dann glauben wir, wissen wir, denken wir, handeln wir danach, wie bedeutsam wir sind. Und wenn ich euch diesen Virus einflößen könnte, würde ich das sofort tun. Und wenn mich das all mein Geld kosten würde, das ich habe, so viel ist es nicht, aber ich würde es alles geben, alles. Und wenn nur ein einziger dieses Virus bekommen würde, weil ich weiß, wie bedeutungsschwer es ist, weil ich weiß, welche Wirkungen davon ausgehen, für die Mitmenschen, für Gott und für uns selbst. Unsere Mitmenschen haben den größten Nutzen, wenn wir das tun, wofür wir auf diese Welt gekommen sind. Gott bekommt die größte Ehre, wenn wir das tun, wofür wir auf diese Welt gekommen sind. Und wir selber haben die größte Erfüllung, wenn wir das tun, wofür wir auf diese Welt gekommen sind. Amen.